Also wir hatten einen Guide übers Internet gefunden. Also der Flughafen war in Algier selber, unser Hotel war in Algier selber und wir hatten 5 Polizeicheckpoints, wo Polizei mit Pickups dort stehen, bewaffnet. Also wir haben es eh schon geahnt, aber das war dann doch ein Ausmaß, was wir nicht gedacht haben. Bei unserer ersten Recherche oder bei unserem ersten Rechercheversuch wollten wir zu einem Importeur fahren, der auch österreichische Rinder handelt. Und wir sind mit 2 Taxis gefahren, weil wir eben 5 Leute waren. Und die Person im ersten Taxi, die als erstes ankamen, vor uns, also vor Ann-Kathrin und mir, hat dann geschrieben, Polizei ist schon da. Und wir so, okay, haben unserem Taxifahrer gesagt, oh, die Landschaft ist hier so schön, können wir bitte stehen bleiben einfach.
Wir wollen schnell Fotos machen.
Genau, es war irgendwo in einem nicht so schön aussehenden Dorf und hat sich gar nicht ausgekannt, der
Ich
Taxifahrer.
wollte gerade sagen, was ist mit denen?
Genau, dann haben wir kommuniziert mit dem ersten Team quasi, die mit meiner Taxi gefahren sind und der hat gesagt, oh, die wollen Pässe und sie geben die Pässe nicht mehr zurück.
Du hörst Pure Leben, dein Podcast für eine lebenswerte Zukunft. Pure steht für pflanzenbasiert, unverpackt, regional und ethisch fair. Heute mit Ann-Kathrin Freude und Tobias Giesinger von The Marker. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu eurem Lieblingspodcast Pure Leben. Heute auch wieder zum Sehen und zum Hören. Und heute gibt es eine ganz besondere Special-Folge, würde ich sagen. Das ist heute vom Gesamtformat etwas anders und etwas weniger, vielleicht sogar gar kein Heiti-Teiti, Spaß und Jux und Dollerei. Heute geht es tatsächlich um ein sehr, sehr ernstes Thema. Aber auch dafür sind wir ja bei Pure Leben da. Es geht im Leben halt nicht immer nur um Heiti-Deiti und Spaß und Satire, sondern es geht halt auch um die tatsächlich ernsten Themen. Solltet ihr also heute eher im Mut sein, nicht Heiti-Deiti, also wenn ihr Heiti-Deiti braucht, dann braucht ihr jetzt einen anderen Podcast und hört euch unseren dann zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht am besten an. Heute wird es nämlich ernst. Aber wenn das jetzt eure Stimmung ist und ihr ernste Themen verkraftet, dann ist das heute eure Episode. Ann-Kathrin Freude und Tobias Giesinger, das sind ja quasi auch unsere Pure-Leben-Freunde. Schließlich sitzt Ann-Kathrin mir normalerweise dann zu meiner Rechten. Und hoppala, jetzt wackel ich schon an der Kamera rum, Entschuldigung. Normalerweise zu meiner Rechten, heute auf der Gästebank mit dem Tobi zusammen, unter dem neuen Namen The Marker. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr bei uns seid. Also schön, dass du auch wieder da bist und schön, dass ihr da seid.
Danke für die Einladung.
Ja, es ist mega komisch, auf der anderen Seite zu sitzen irgendwie.
Es ist aber schön, dich auch mal von vorne zu sehen. So, jetzt sage ich gerade noch, heute ist weniger Jux und Heiti-Deiti, aber das ändert sich nachher schon noch, keine Sorge. Aber schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Es ist heute auch eine Premiere. Es ist euer erster Release von The Marker unter diesem, ihr habt das so großartig geheimnisvoll geschrieben, unter dem Titel Geheime Agenda. Und ich zitiere da mal quasi den Subclaim zu Geheime Agenda. Wo führen die Spuren hin, wenn ethische Fragen auf wirtschaftliches Interesse treffen? Wir wollen es wissen. Du auch, sei bereit. Das ist der Subclaim zu Geheime Agenda. Und der Name Geheime Agenda, und wenn Zuschauerinnen und Zuschauer, Hörerinnen und Hörer hier schon mitverfolgt haben, was vielleicht die Marke in den vergangenen Wochen schon Social Media technisch gemacht hat, dann hat das schon einiges hergemacht und ist auch geheim und mystisch. Und inzwischen wart ihr ja schon in sämtlichen Medien jetzt mit diesem Thema drin. Worum geht's in eurer ersten Recherche? Wer möchte antworten? Ann-Kathrin, Tobias? Ladies first. Worum geht's?
Ja, und zwar haben wir uns für unser erstes Thema angeschaut, was mit österreichischen schwangeren Rindern passiert, wenn sie in ganz ferne Länder exportiert werden. Und zwar Algerien haben wir uns rausgepickt, weil das dieses Jahr ein ganz besonders großes Thema war an Exporten. Und weil wir finden, dass es ein sehr, also das ist kein Land, wo man erwartet, dass österreichische Kühe landen würden. Mhm. Und wir sind auch auf eine ganz besondere Art und Weise auf dieses Thema gestoßen. Das werden wir nachher auch noch kurz erzählen. Und mussten uns diesem Thema einfach annehmen. Also es hat uns angesprungen. Wir wollten eigentlich ursprünglich was ganz anderes machen. Und dann konnten wir nicht umhin. Und was wir gemacht haben, wir haben eben geschaut, wieso werden diese Tiere exportiert? Und wie werden sie exportiert? Und wie ist es dann in Algerien? Also wir sind sogar nach Algerien gefahren und haben uns dort auf die Suche begeben nach österreichischen Tieren, haben auch welche gefunden auf Märkten. Und wir haben mit Bauern und Bäuerinnen gesprochen, mit Schlachthofbetreibern. Wir waren auch bei einer Schlachtung mit dabei.
Mhm.
Und es war auf alle Fälle spannend.
Also das Erlebte, was ihr gemacht habt, man kann schon vorwegnehmen, das war keine klassische Airbnb-Honeymoon-Reise und ein bisschen Sightseeing und wir machen ein paar schicke Selfies. Das war schon, wir werden das heute in der heutigen Episode noch gemeinsam mit euch aufdröseln, was da eigentlich dahinter steckt, wenn man diese Recherche betreibt und dass das nicht einfach nur ein bisschen lustiges Internetgescrolle ist und wir lesen ein paar lustige Texte darüber und dann schreiben wir einen schönen Text zusammen und machen noch ein Video, sondern dass das knallharte Recherche ist mit Bildern, die man so schnell wahrscheinlich nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Aber die Grundsatzfrage, euch beide kennt man ja aus jahrelanger Aktivität beim VGT, Verein gegen Tierfabriken. Ja, Tobias Giesinger natürlich immer ein Gesicht in der Vergangenheit, in vielen Jahren gewesen für den VGT. Ann-Kathrin immer ein Gesicht des VGTs schon in den jüngsten Jahren gewesen. Und jetzt seid ihr beide hier mit The Marker. Wer, was und wie eigentlich arbeitet The Marker? Wer seid ihr eigentlich?
Ja, gute Frage. Also bei mir war es so, genau, ich war lange beim VGT, wie du sagst, und ich habe dann eine Zwangspause eingelegt von 2 Jahren eigentlich, genau, einfach aufgrund von Überarbeitung oder sagen wir besser an der Arbeit an den Themen, die nicht immer so angenehm sind und die man nicht immer so leicht aus dem Kopf bekommt, wie du schon gerade gesagt hast. Wo wir uns jetzt gerade wieder voll reingestürzt haben. Also irgendwie liegt es mir oder uns doch. Genau, und auch während dieser Pause haben wir dann so philosophiert, wieso ja was Eigenes zu machen, ein bisschen weg vom Aktivismus, mehr hin zu Informationen sammeln, aufbereiten. Also jetzt nicht nur die Bilder, die wir vor Ort machen und die Videos, sondern auch die Daten, was gibt es für Statistiken, wo bekommt man noch irgendwelche Dokumente her, wen kann man noch fragen, wie geht es den Menschen eigentlich bei diesen zum Beispiel Tierschutzthemen, wenn wir jetzt bei diesen Algerien-Exporten haben. Und wir wollten das umfassender aufzeigen und wir haben gemerkt, okay, beim VGT ist es so also Richtung Aktivismus, Richtung Tierschutz und wir wollten auch, wie die Ann-Kathrin schon gesagt hat, wir haben mit Bauern geredet vor Ort, wir waren in Schlachthöfen, haben mit den Leuten geredet und dieser Austausch, also diese Infos dann zusammenzutragen und zu veröffentlichen, ohne zu sagen, was die Menschen zu denken haben darüber, sondern dass wir sagen, das haben wir recherchiert, das war unsere Reise und genau, reden wir drüber. Also was gibt es für Verbesserungspotenzial, warum passiert das überhaupt und so wollen wir eigentlich, kann man sagen, einen Samen pflanzen, wo Menschen sich dann selber Gedanken darüber machen können, wenn sie wollen.
Oh, Menschen selber sich ihren Gedanken überlassen. Herausfordernd. Viel Glück dabei.
Ja.
Ihr wart so lange im VGT und habt euch da sehr, sehr leidenschaftlich eingesetzt, physisch auch, ja, körperlich, ja. Und wie ist dieser Gedanke entstanden, zu sagen, okay, wie du gesagt hast, es reicht nicht, es muss irgendwie noch ein bisschen mehr passieren. Gab es da von außen auch irgendwelche Einflüsse, die gesagt haben, ja, wir brauchen das eigentlich? Oder gibt es nicht schon genug Aufklärung in dem Bereich durch VGT und andere? Und ihr seid ja keine Tierschützer jetzt und auch keine Aktivisten, sondern was seid ihr?
Wir sind Journalisten.
Journalisten, okay.
Genau.
So schnell dreht sich das Blatt dann. Also und weil man hat ja oft dieses Bild von Klimaaktivisten und Aktivisten allgemein, dass das immer so was provokativ Aktives ja dann in irgendeiner Form ist. Ja, Klima, Kleber, Extinction Rebellion, die irgendwo hochkraxeln. Aber das ist, euer Ansatz ist da ja komplett anders. Und ist das aus dem Gedanken raus entstanden, beim VGT war es noch nicht genug? Oder warum jetzt trotz all dem Aktivismus, den ihr vorher gemacht habt, warum jetzt die Marke nochmal?
Ja, also wir hatten tatsächlich, also es kam schon auch von außen immer wieder mal die Frage, ja gut, wieso passiert denn das überhaupt? Und wir haben einfach festgestellt, dass diese ganzen Systeme, die hinter diesen Missständen stecken, dass die Menschen einfach noch nicht klar genug sind, weil man sieht das Tierleid und dann denkt man sich, ja gut, dann sollte doch irgendjemand was dagegen machen. Und dann passiert aber meistens nicht wahnsinnig viel, weil die Politik einfach ein sehr, sehr langsames Rad ist. Und wir hatten das Gefühl, es ist unfassbar wichtig, den Menschen Informationen an die Hand zu geben, dass sie informiert diskutieren können. Und also das macht ja investigativer Journalismus ein Stück weit, wobei wir da das Gefühl haben, das geht auch teilweise nicht weit genug. Also wir hatten irgendwie das Gefühl, wir brauchen ein Zwischending aus der Arbeit, die wir bis jetzt gemacht haben, mit aufklärendem Journalismus, mit Bildmaterial und dem Journalismus, den typische Journalisten so machen, wenn sie sagen, sie machen Investigativjournalismus, die dann Daten hernehmen und verborgene Sachen aufdecken wollen. Also wir haben irgendwie ein Zwischending gebraucht, diese Lücke zu schließen zwischen einem Journalismus, der etwas zeigt, aber wo dann meistens keine Veränderung irgendwie passiert. Also es ist kein Ziel sichtbar, wo man jetzt sagt, das Gesetz wäre dann zu ändern und dann wäre es gut. Und umgekehrt dem Aktivismus, der sehr, sehr klare Forderungen stellt und dadurch ein bisschen, wie du sagst, ein bisschen provokanter rüberkommt. Also irgendwie so diese Lücke zu schließen, das hatten wir das Gefühl, braucht es irgendwie zusätzlich noch. Was nicht heißt, dass jetzt wir plötzlich die Arbeit vom VGT schlecht finden, überhaupt gar nicht. Wir sind immer noch in sehr gutem Kontakt miteinander. Wir geben uns auch gegenseitig Infos weiter und finden das nach wie vor wichtig und richtig, was da passiert. Genauso investigativer Journalismus, wahnsinnig wichtig. Und wir wollten jetzt so diese Lücke irgendwie schließen.
Es klingt für mich auch so ein bisschen, dass man es... Mainstream ist ja immer so ein böses Wort mittlerweile schon fast, Mainstream-Medien, ja. Also, ja. Dass man Themen näher an die Menschen bringt, wenn man sie etwas entradikalisiert eigentlich, oder? Wenn man natürlich durch die Aktivitäten vom VGT in allen Ehren, gar keine Frage, aber dass bei den Leuten vielleicht so ein gewisses Bild dann schon, oh je, jetzt kommen mir wieder die Tierschützer, ja. Die wollen mir wieder meine Schnitzel wegnehmen, ja. Und das kann ich allen Zuhörern und Zuhörern und Zuschauerinnen und Zuschauern auch unbedingt ans Herz legen, auf eure Social Media Kanäle zu schauen. Ihr seid ja quasi gefühlt überall, aber da kommen wir nachher vielleicht auch noch drauf, wo ihr denn tatsächlich überall seid und wie der ganze Look da entstanden ist etc. Das hat wenig mit also schaut sehr schick aus, sagen wir so. Es schaut sehr, sehr seriös und sehr, sehr gut aus und einfach, man kann es als Journalismus vielleicht eher greifen als radikale Aktionen, in Anführungszeichen, was auch immer radikale Aktionen sein mögen. Das ist Definitionssache, das überlasse ich.
Ist auch positiv behaftet unter anderem.
Ja, ich überlasse das jetzt einfach jedem Einzelnen, der zuschaut oder zuhört, was er unter radikalen Aktionen empfindet. Zum Thema, wo wir schon hatten, die Menschen dürfen selber ihren Geist anstrengen.
Richtig.
Es ist im Titel, wir haben schon gesprochen, Geheime Agenda Algerien. Ganz kurz, ich habe nachschauen müssen, wo Algerien liegt. Tobi, ganz kurz für alle anderen auch, wo liegt Algerien, wenn nicht jeder jetzt schon gerade das Handy in der Hand hat und Google Maps aufmacht?
Wo ist Algerien? Das muss ich auch erstmal rausfinden. Algerien liegt in Nordafrika zwischen Marokko und Tunesien. Man kennt es wahrscheinlich, also Marokko-Tunesien ist ja ein Begriff, wegen Tourismus auch. Mhm. Und Algerien hat diesen klassischen Tourismus nicht. Und Algerien, also die Regierung will diesen klassischen Tourismus auch nicht. Und deswegen kommt man da schwer hin. Also am ehesten noch bekannt für so Wüstenreisen, wenn man so mit einem Pickup durch die Wüste fahren will. Dann ist Algerien mit der Sahara ein Thema. Aber sonst, als wir dort waren, also Tourismus ist quasi nicht vorhanden.
Da kommen wir vielleicht nachher dann drauf, wenn ihr in Algerien seid, wie man auf zwei weiße Mitteleuropäer dann reagiert, die da umeinander stranzen, auf Deutsch gesagt. Da gibt es eher ein paar Fragezeichen in den Gesichtern der Einheimischen.
Definitiv.
Aber wie seid ihr denn, Ann-Kathrin, du hast es vorhin gesagt gehabt, es war eigentlich was anderes geplant. Wie seid ihr überhaupt aufmerksam geworden auf dieses Thema Algerien?
Ja, und zwar hat uns ein Vögelchen gezwitschert, dass es ein Treffen gab von Exporteuren von weiblichen Rindern aus Österreich und Importeuren von diesen Rindern aus Algerien. Und zwar, können wir das sagen?
Was?
Dass es im Bregenzer Wald war, in einem Hotel.
Soweit, ja.
Jetzt ist es eh schon gesagt.
Jetzt ist es gesagt, genau. Das haben wir erfahren, das hat uns ein Vögelchen gezwitschert und das hat uns stutzig gemacht, weil ein paar Monate vorher ist die Novelle vom Tierschutzgesetz in Österreich rausgekommen. Und dieses Tierschutzgesetz hat, Tiertransportgesetz, Entschuldigung, hat beinhaltet eine Liste von Ländern, in die nach wie vor exportiert werden darf. Und alle anderen Drittländer, also Länder außerhalb Europas, sind verboten. Und Algerien steht eben nicht auf dieser erlaubten Liste. Und dann gibt es ein Treffen im Bregenzer Wald, wo sich Importeure aus Algerien und Exporteure aus Österreich treffen. Da muss doch was dran sein.
Also wie geheim dieses Treffen war, wissen wir nicht. Aber jedenfalls...
Wart ihr dort? Nein. Ihr habt nur davon mitbekommen.
Wir haben davon mitbekommen.
Okay.
Genau, und wir haben auch mitbekommen, wer genau bei diesem Treffen teilgenommen hat.
Okay.
Und genau, dieses Tiertransportgesetz wurde vom Nationalrat im Juli beschlossen und trat im September in Kraft.
2023.
2022.
Ja, genau. Nur, dass wir zeitlich kurz einordnen. 2022.
Genau, dort hat das eigentlich angefangen.
Okay. Ich stelle mir gerade ein bisschen spaßig vor, übrigens, sobald da, wenn die algerischen Exporteure, Importeure genau zu den Vorarlberger Exporteuren treffen. Illustre Runde. Ihr habt von dieser Versteigerung dann gesprochen gehabt, die dann stattfindet, damit das Ganze überhaupt funktionieren kann, ja, damit Rinder irgendwo hinher geschickt werden können überhaupt. Wo findet diese Versteigerung statt? Wie läuft sowas grundsätzlich ab und wie kommt man da als Nicht-Bauer da überhaupt rein?
Ja, also damit österreichische Rinder nach Algerien kommen, müssen sie, wie du gesagt hast, auf eine Versteigerung kommen. Das heißt, die Bauern bringen ihre Tiere eben zu Versteigerungshallen und da gibt es 15 in Österreich. Mhm. Und dort werden die Tiere dann angeboten. Und dort sind dann eben auch die Importeure aus Algerien, schauen sich diese Tiere an und ersteigern sie dann für den Import. Und dann werden sie untersucht noch vorher, bevor sie wegkommen. Also es wird nochmal geschaut, sind sie gesund, sind sie tatsächlich schwanger, weil es ist ganz, ganz wichtig, dass diese Tiere trächtig sein müssen, also schwanger, wenn sie auf die Reise gehen, weil die Idee ist, das ist zumindest das, was uns erzählt wird, dass sie als Milchkuh fungieren sollen dann im Zielland. Das heißt, sie geben dann ihr Kalb, dann geben sie Milch und sollen dann über die Dauer eine Milchkuhherde dort aufbauen. Das ist so das, was man hört. Und es wird uns auch als Entwicklungshilfe verkauft. Und mit uns meine ich jetzt die Bevölkerung, nicht uns JournalistInnen, weil wir haben gesehen, dass das eben nicht der Grund ist, warum exportiert wird. Ja, okay, weiter im Text. Die Tiere werden dort angeboten, werden gekauft, werden untersucht und dann kommen ungefähr 30 Tiere auf einen LKW, der zweistöckig beladen wird in meisten Fällen. Und der fährt dann eben von einem Versteigerungsort in Österreich, zum Beispiel an den Hafen in Frankreich, wo dann die Tiere abgeladen werden, auf ein Schiff geladen werden, dann etwa 3 Tage nach Algerien brauchen, dort dann wieder auf weitere LKW verladen werden und in Quarantänestelle gebracht werden. Und von dort geht es dann weiter zu verschiedenen Händlern. Also das geht dann ganz viele verschiedene Wege. Also es ist nicht ein Händler, der dann das alles so kontrolliert, sondern es geht von Händler zu Händler zu Händler und auf Märkte. Und dort werden die Tiere dann feilgeboten.
Okay, wart ihr diesen, also wie muss ich mir das vorstellen? Wie habt ihr diesen Weg da verfolgt? Also von Österreich, Frankreich, 3 Tage Algerien, also Schiff nach Algerien quasi. Seid ihr auf dem Schiff oder wie habt ihr das verfolgt? Wart ihr da mit dabei oder wie lief das?
Ja, also wir haben die Orte gekannt, von denen aus diese Algerien-Exporte stattfinden, also wo die LKWs losfahren. Mhm. Und wir haben gewusst, nachdem eine Versteigerung war, müssen die LKWs nach Frankreich fahren, zum Hafen. Genau, weil das auch eine Zeit war im Frühjahr, wo über 90% aller Rinder nach Algerien exportiert wurden. Und es gibt auch einige Rinder, die direkt ab Hof angekauft werden und auch zu diesen Versteigerungshallen dann gebracht werden, wo sie dann untersucht werden. Aber es gibt mehr Geld, wenn man es auf diesen Versteigerungen verkauft. Und wir, also einmal als wir dabei waren, fuhr der LKW 3 Tage später, glaube ich, waren es sowas. Und dann haben wir gedacht, okay, dieses Mal wird es vielleicht wieder so sein und haben gewartet.
Also wirklich, und in der, man muss sie, wie muss, um es kurz fürs Kopfkino hier bildlich vorzustellen, wie kampiert man denn da vor so einer Halle oder da, wo die LKWs dann abfahren? Also wie lebt man denn da?
Also da, wo wir waren, ist ein großer Parkplatz. Das ist auch eine Messe, also auch diese Versteigerungshalle ist Teil einer Messe, eines Messegeländes. Und da haben wir halt immer wieder den Parkplatz gewechselt. Haben im Auto geschlafen, es war kalt, die Scheiben haben innen gefroren. Ja.
Und wir haben gewartet halt. Und gewartet und gewartet.
Ja, wir haben halt jeden Tag gedacht, am nächsten Tag wird es wahrscheinlich soweit sein.
Was macht man denn in der ganzen Zeit? Also
an anderen Sachen arbeiten.
Ja. Okay.
Versuchen, müde sein. Wir hatten den Wecker jede Viertelstunde, glaube ich, gestellt.
Ja.
Und haben uns abgewechselt, um zu schauen, ob jemand kommt, ob
also
jemand fährt.
Ja, ja.
Weil
genau.
Wir wussten nicht, kann es sein, dass er auch nachts fährt, der LKW. Weil das haben wir in der Vergangenheit auch schon erlebt bei Tiertransportverfolgungen, dass eben entweder sehr, sehr spät abends losgefahren wird oder sehr, sehr früh am Morgen und teilweise auch einfach mitten in der Nacht. Und wir wollten ihn auf keinen Fall verpassen.
Und so sind 14 Tage vergangen.
Ja.
14 Tage gewartet.
14 Tage.
Waren es 15 insgesamt? Ich weiß es gar nicht genau.
Es waren auf jeden Fall über 2 Wochen.
Ja.
Also vielleicht waren es sogar 16
Auf diesem
Tage.
Parkplatz?
Auf diesem Parkplatz.
Madonna mia.
Yep.
Okay.
Es gab in der Nähe einen Bahnhof, wo man aufs Klo konnte.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie handelt man denn so die Hygiene im Allgemeinen? Aber das
in dem Fall war das kein Problem. Und zum Essen halt Dosenfutter und Red Bull. Abwechselnd.
Also allein das ist ja schon ein... Wir kommen nachher noch zu krasseren Geschichten sicherlich, aber das alleine 14, 15, 16 Tage im Auto ausharren, bis dann irgendwann mal so ein LKW fährt, ist nicht greifbar für jemanden, der am Abend auf dem Sofa sitzt und Netflix schaut. Ja? Oder?
Und vor allem, du musst dir vorstellen, du wartest, du bist müde, du glaubst, okay, es kann die ganze Zeit so weit sein und es ist aber nie so weit und auf einen Schlag fährt der los. Und dann musst du aber fahren. Und zwar 18 Stunden durchgehend.
Okay. also, ihr habt es ja auch schon kurz, oder du, Ann-Kathrin, hast es ja kurz skizziert, diesen langen Weg, 30 Rinder pro LKW, 2 Etagen hoch, 18 Stunden Fahrt bis Frankreich. Und dann auf dem Schiff unterwegs. Auch nochmal 3 Tage. Eng, Stress, alles, pipapo, ist ja quasi nicht vorstellbar. Das kriegen wir Otto-Normalbürger ja irgendwie gar nicht mit. Oder dürfen die das überhaupt so? Ist das alles so rechtens, frage ich mich. Oder wer sagt, gibt es da niemanden, der sagt, du, nee, ist illegal, was ihr da macht hier, vor allem in Drittländer. Oder wie ist das also, das läuft alles hinter irgendwelchen Vorhängen gefühlt ab, wenn man nicht 14 Tage im Auto sitzt und wartet.
Ja.
Oder?
Ja, absolut.
Aber ist es jetzt legal, illegal? Das habe ich vorhin nicht ganz auf dem Radar gehabt. Dürfen die da hinfahren?
Das ist eine gute Frage. Also laut unseren ExpertInnen dürfen die das nicht. Aus unterschiedlichen Gründen. Ein wichtiger Grund ist zum Beispiel der, dass das Tiertransportgesetz, und das ist ein europäisches Gesetz, also das gilt für alle europäischen Länder, sagt, die Tiere müssen bis zum Zielort unter diesem Gesetz geschützt transportiert werden. Mhm. Und das ist einfach nicht möglich. Also man kann nicht kontrollieren, was auf diesen Schiffen passiert. Und man kann auch nicht kontrollieren, was zum Beispiel auf einem Transport über Land, der über Russland nach Aserbaidschan, Usbekistan fährt, wie es da den Tieren geht. Das kann man nicht kontrollieren. Und gerade bei einem Schiffstransport geht es ja nach dem Transport mit dem Schiff nochmal weiter mit lokalen Lkw. Und die entsprechen natürlich auch nicht unseren, was heißt natürlich, aber sie entsprechen nicht den Vorschriften, die eigentlich einzuhalten wären. Das heißt, sie sind eigentlich nicht geeignet für Tiere und man transportiert diese Tiere trotzdem und man weiß auch gar nicht, wo fahren die denn genau hin. Also abgefertigt wird, das heißt, auf dem Transportdokument steht, dass sie nach Algerien gehen, aber da steht nicht, wo sie dann danach noch hinkommen, also in welchen Ort sie dann noch gefahren werden, wie lange das dauert, auf welchem LKW sie sich da befinden. Und es steht unseres Wissens nach auch nicht drauf, welches Schiff genommen wird, um sie zu transportieren. Und Schiffstransporte sind sehr, sehr gefährliche Transporte. Also das sagen nicht wir, weil wir das so schlimm finden, wenn wir das uns anschauen, sondern es gibt eine Hafenstaatskontrolle, die sich Schiffe anschaut und dann auf einer Liste schreibt, okay, wie gefährlich sind diese Schiffe? Und die Tiertransportflotte ist die gefährlichste Flotte der Welt. Das heißt, sie ist nicht nur für die Tiere und für die Besatzung gefährlich, hochgefährlich, sondern auch für die Umwelt zum Beispiel, weil Schweröl austritt, weil Brandschutzeinrichtungen nicht eingehalten werden, weil Dinge nicht funktionieren, weil eben für Tiere zum Beispiel Rampen nicht gebaut wurden, die nötig sind, weil man muss sagen, Tiertransportschiffe sind umgebaute Frachtschiffe. Die sind einfach früher mal für Autos da gewesen oder für Güter, waren dann dafür zu schlecht, wurden aussortiert und jetzt werden damit Tiere transportiert. Also das ist doch auch mal wieder sehr interessant.
Den Stellenwert des Tieres betrachtet sofort.
Genau. Und es steht eben nicht drauf auf diesem Transportpapier, welches Schiff das Tier nachher transportieren wird.
Aber woher habt ihr das dann gewusst?
Wir haben es dann gesehen. Also wir haben es auch nicht im Vorhinein gewusst.
Ja.
Man kann vorher ein bisschen schauen. Es gibt Apps, wo man Schiffsbewegungen beobachten kann.
So wie Flightradar, nur,
genau, nur für Schiffe.
Schippradar.
Genau, genau. Und deswegen haben wir dann schon gesehen, dass es ein sehr interessantes Schiff gerade im Hafen liegt. Mhm. Interessant meine ich deswegen, weil diesem Schiff, der Karim Allah, in der Vergangenheit schon sehr viele Missstände angehängt wurden. Also es sind Dinge passiert. Also es ist zum Beispiel, das Schiff ist einfach abgebrannt mal in einem Hafen. Oder vielleicht mal erinnert man sich auch an eine Aussendung, die wir beim VGT damals noch gemacht haben, wo die Karim Allah und die El Baik monatelang auf dem Mittelmeer unterwegs waren, weil die Tiere, die sie eigentlich nach Algerien hätten bringen sollen, nicht nach Algerien einreisen durften. Weil Algerien plötzlich Angst hatte vor einer Tierseuche, die anscheinend in Österreich ist und also zu der Zeit war. Und die wollten die Tiere dann nicht mehr annehmen. Und das Problem ist, sobald europäische Tiere europäisches Land verlassen haben, also entweder über die Landgrenze, zum Beispiel in die Türkei gefahren wurden oder eben aufs Schiff gegangen sind, dürfen sie nicht zurück wieder eingeführt werden, aus Angst vor Seuchen.
Damit sind sie einfach auf hoher See rumgedümpelt.
Ja, mehrere Monate, genau. Und man muss sich vorstellen, auf so einem Schiff ist es eng. Es ist wahnsinnig laut, weil die Schiffsmotoren, die dröhnen ja. Wer schon mal mit einem Schiff unterwegs war, weiß das.
Unhygienisch, rostig.
Genau. Und diese Schiffe sind, wie gesagt, wahnsinnig alt. Es ist die älteste und die gefährlichste Flotte der Welt. Irgendwann ist es einfach voll mit Fäkalien. Irgendwann ist das Futter leer. Irgendwann ist das Wasser leer. Und diese Fahrten sind ja nur für 3 Tage geplant gewesen. Und wenn man dann monatelang unterwegs ist, kann man sich vorstellen, dass es eng wird. Und jetzt sind schon ein paar hundert Tiere an Bord gestorben während dieser ganzen Irrfahrt, bis man dann irgendwann mal gesagt hat, naja gut, dann nehmen wir sie halt doch zurück nach Spanien an den Hafen, Spanien war das damals, und schlachten sie dann halt dort alle.
Aber einfach nur noch, damit sie geschlachtet sind, genau, nicht mehr zur weiteren Verwendung im Sinne, oder?
Ja.
In so einer zivilisierten Welt, in so einer globalisierten Welt, so irre eigentlich.
Ja.
Dass man sowas zulässt. Dass, ja. dass es niemanden gibt, der sagt, was machen wir da eigentlich? Also wie bescheuert, ja. Komplett irre.
Ja, das waren damals auch Schlachtrinder. Also die waren bestimmt, um im Bestimmungsort dann in Algerien geschlachtet zu werden.
Ja, ja, aber ich meine nur das Schiff.
Genau.
Ich meine, allgemein, unter diesen Umständen, ja. Hightech überall und dann nach Algerien auf irgendwelchen Schrottkuttern hier über die Meere schippern. Furchtbar.
Man nennt sie ja auch so schön Seelenverkäufer.
Ja,
und das trifft es einfach.
Was ich mich da grundsätzlich noch gefragt habe, ist, nachdem ich dann jetzt schon gewusst habe, okay, wo liegt überhaupt Algerien unter so vielen Ländern auf dieser Welt, warum überhaupt nach Algerien? Was ist das Mekka der Schlachtungen, oder wenn man das überhaupt so sagen darf?
Das hat verschiedene Gründe. Also das Jahr davor war es Aserbaidschan, Usbekistan.
Wo hauptsächlich exportiert wurde.
Genau, wohin exportiert wurde. Das ändert sich immer je nachdem, wie viel Förderungen die importierenden Länder zahlen zum Beispiel, wie die politische Lage generell ist, ob die Länder gerade mit einem anderen Land verstritten sind oder irgendein Embargo erlassen. Algerien, weil die Regierung den Aufbau der Rinderherden quasi unterstützt hat. Algerien, muss man sich vorstellen, ist sehr stark vom Import abhängig, also besteht zum Großteil aus Wüste. Nur der obere Streifen am Meer entlang ist auch grün. Genau, und deswegen wird sehr viel importiert. Also die wurden auch stark getroffen, zum Beispiel von dem Stopp der Futtermittellieferungen oder generell von den Getreidelieferungen aus der Ukraine, weil Algerien doch sehr stark davon abhängig war, und sie importieren sehr viel Milchpulver, also aus Holland, aus Frankreich und aus anderen europäischen Ländern. Und sie wollten, oder der Plan war, unabhängiger zu werden von diesen Milchpulverimporten. Und deswegen wollten sie, oder deswegen importieren sie, man kann sagen, immer wieder Zuchtrinder für den Herdenaufbau. Wobei Österreich seit über 10 Jahren sogenannte Zuchtrinder nach Algerien schickt und der Bestand von den Rindern generell rückläufig ist. Und der Bestand von den Milchkühen, also von diesen Zuchtrindern, ist in den letzten 5 Jahren um 1/4 zurückgegangen. Also dieser Herdenaufbau funktioniert nicht. Aber Algerien hat natürlich Bodenreserven, also die haben Öl, die haben Gas und die haben Geld. Also man sieht es nicht, wenn man in Algerien unterwegs ist oder durch das Land fährt. Ist also sehr einfach, wir würden sagen eher ärmliche Gegend. Mhm. Genau, und dieses Geld ist, kann man auch sagen, also die Macht, die Führung ist eine Großfamilie, ein Geheimdienst und die Polizei. Also das ist so dieses Gefüge dort. Und wir denken, es ist so ein bisschen Brot und Spiele. Sie importieren diese Rinder, verkaufen es den Bauern und es gibt keinen Herdenaufbau, wie wir herausgefunden haben, aber sie importieren halt wieder neue Rinder. Also es gibt aus unserer Sicht keine Bemühungen, und das zeigen auch die Statistiken, wirklich Milchkuhherden aufzubauen.
Und das haben auch die Menschen vor Ort uns gesagt. Also wir haben ja mit Bauern, mit Händlern, mit Transporteuren, mit Importeuren gesprochen. Und die haben alle unisono gesagt, es gibt keinen Herdenaufbau und es ist auch gar nicht die Idee, eine Herde aufzubauen. Das heißt, dieses Herdenaufbauargument bringt eigentlich nur Österreich immer her, damit eben die Bauern weiterhin ihre Tiere für den Export freigeben. Damit sie sich denken, naja, wenn die unten das brauchen, unsere tollen Kühe brauchen, unser wertvolles Exportprodukt Kuh brauchen, dann ist das doch super, dann geben wir das denen doch gerne. Und wenn dort unten kontrollierter Herdenaufbau betrieben wird, dann passt es doch dort auch alles. Dann geht es den Kühen ja dort eh gut. Und uns wurde auch gesagt, dass eine bei der Rinderzucht angestellte Tierärztin bei den Bauern vorbeifährt und Vorträge hält, dass tatsächlich bei diesen Exporten den Tieren allen wunderbar geht und dass sie dann in Ställe kommen, die eh genauso aussehen wie bei uns und denen geht's super und das funktioniert alles toll. Und ich bin mir sicher, wenn die Bauern wüssten, dass dem nicht so ist, dass es nicht funktioniert, erstens, und dass zweitens ihre Tiere dort unten leiden, dann würden sie das nicht machen. Weil es ist nämlich so, der Herdenaufbau funktioniert, wie gesagt, nicht. Und zwar aus dem Grund, weil das Klima dort einfach ein ganz anderes ist. Also unsere Kühe sind Hochleistungskühe. Das heißt, sie sind darauf getrimmt, sehr, sehr, sehr viel Milch zu geben. Und dementsprechend brauchen sie große Mengen an Futter und sehr spezialisiertes Futter. Das ist wie ein Kraftsportler, der braucht auch so und so viele Proteine. Und genauso ist das bei einer Kuh auch. Also das ist nicht so, dass die einfach nur Gras essen und passt schon. Das können sie auch hier bei uns nicht mehr. Sie kriegen Kraftfutter zugesetzt, damit sie das überhaupt aushalten, was ihr Körper angezüchteterweise von ihnen verlangt. Nämlich viel Milch geben. Und es ist dort nicht möglich, so viel Futter zu produzieren.
Aber nochmal ganz kurz der Schritt zurück, was ja für viele Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauer und Zuschauerinnen interessant ist, der Weg nochmal.
Mhm.
14 Tage ausgeharrt im Auto, dann 18 Stunden mitgefahren, dann hier nach Algerien runter zum Hafen zu zweit oder stecken da noch mehr dahinter? Oder darf man das nicht sagen?
Ja, wir hatten auch dankenswerterweise Unterstützung von Respektiere, einem Tierschutzverein in Salzburg. Die machen auch sehr viel Auslandstierschutz, haben auch ein Eselprojekt in Mauretanien und haben dort einen Tierarzt angestellt für dieses Eselprojekt. Die haben dort eine Klinik und machen dort super Arbeit. Und die haben gesagt, dieser Tierarzt könnte vielleicht mitkommen und auch als Dolmetscher uns dolmetschen, weil er Arabisch und Französisch spricht. Und die Ann-Kathrin Französisch spricht.
Ui.
Genau, so ging es über zwei Ecken. Aber der Tom von Respektiere und der Dr. Cheng waren in Algerien auch mit dabei. Also wir waren insgesamt 5 Leute.
Okay, weil, ich habe mir das einfach jetzt gerade nochmal bildlich vorgestellt. Sehr lange Reise, das ist zu zweit, wäre es schon vollkommener Wahnsinn. Zu fünft ist es immer noch eine große Herausforderung, sicherlich. Ja. Und jetzt seid ihr da also zu fünft in Algerien und Wie läuft dann so eine Reportage ab? Sitzt man dann da auf seinem Campingstuhl, Kamera in der Hand, Fernglas, Video oder was macht man da?
Das ist eine sehr gute Frage, weil in Algerien sollte man nicht journalistisch tätig sein. Das heißt, man darf auch keine Kameras mit einführen in das Land, keine Ferngläser, keine Drohnen. Spezielle Bücher auch nicht, weil die Regierung das nicht möchte. Das heißt, wir konnten in Algerien eigentlich nur mit sehr guten Handys filmen.
Hm. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen gehabt, dass es kein typisches Touristenland ist. Also jetzt kommen da 5 Schwabos vorbei. Gibt es ja keine Anfeindungen. Jetzt sind da 5 Leute, die Fremden aus der Stadt, ja. Wie kann man das gar nicht vorstellen? Also ich stelle mir gerade vor, ich bin da unten, ich käme mir vor wie ein völliger Fremdkörper wahrscheinlich.
Also wir hatten einen Guide übers Internet gefunden. Wir waren uns da nicht sicher, ob die Person uns wirklich abholt oder nicht vom Flughafen, aber es hat funktioniert. Und sind mit einem ganz alten Auto gefahren. Also man braucht dort keine Zulassung fürs Auto, also dort fährt alles rum. Und hatten, also der Flughafen war in Algier selber, unser Hotel war in Algier selber und wir hatten 5 Polizei-Checkpoints. Wo Polizei mit Pickups dort stehen, bewaffnet, die einfach kontrollieren. Also genau, und wir haben dann unseren Guide gefragt, wieso es so viel Polizei gibt. Also wir haben es eh schon geahnt, aber das war dann doch ein Ausmaß, was wir nicht gedacht haben. Und er hat gesagt, ja, er will nicht über Politik reden oder über die Lage. Genau, also da sind wir ins Hotel gekommen und haben erstmal gedacht, okay, was können wir hier überhaupt machen, wenn die Polizei überall ist? Und wir haben auch im Vorab überlegt, sollen wir wirklich ein Journalistenvisa uns holen oder ein Touristenvisa?
Ja.
Und wir haben uns dann fürs Touristenvisa entschieden. Und es ist aber so, dass man in Algerien, wenn man von einer Stadt in die andere große Stadt fahren will, das bei der Polizei eigentlich anmelden muss. Was wir nicht gemacht haben. Und bei unserer ersten Recherche oder bei unserem ersten Rechercheversuch wollten wir zu einem Importeur fahren, der auch österreichische Rinder handelt und sind mit Taxis dorthin gefahren, weil das mit Leihwagen und so weiter auch nicht so einfach ist. Man kann sich dort nicht einfach einen Leihwagen holen. Und sind dann zu einer Moschee gefahren, die ganz in der Nähe von diesem Importeur waren. Wir sind mit 2 Taxis gefahren, weil wir eben 5 Leute waren und die Person im ersten Taxi, die als erstens ankamen, vor uns, also vor Ann-Kathrin und mir, Hat dann geschrieben, Polizei ist schon da. Und wir so, okay, haben uns zum Taxifahrer gesagt, oh, die Landschaft ist hier so schön, können wir bitte stehen bleiben einfach?
Wir wollen schnell Fotos machen.
Genau, es war irgendwo in einem nicht so schön aussehenden Dorf und hat sich gar nicht ausgekannt, der Taxifahrer.
Ich wollte gerade sagen, was ist mit denen?
Genau, dann haben wir kommuniziert mit dem ersten Team quasi, die mit meiner Taxi gefahren sind und der hat gesagt, oh, die wollen Pässe und sie geben die Pässe nicht mehr zurück. Und dann haben wir gesagt, okay. Und dann wurde auch das Handy abgenommen von der Person, die uns geschrieben hat, um zu checken. Und die musste dann die Bilder zeigen, was für Bilder und Videos schon oben sind. Und die Polizei hat scheinbar gesagt, dass es zu gefährlich ist in dieser Gegend. Und die Polizei hat dann ein anderes Taxi gerufen und die Leute reingesetzt und heimgeschickt. Also zum Hotel geschickt. Und die haben auch im Hotel angerufen und gecheckt, ob die wirklich dort wohnen, haben die Telefonnummern abgenommen von den Leuten.
Okay.
Und Ankatrin hat gesagt, ja, wir warten einfach, bis die Polizei weg ist und dann fahren wir zu zweit hin. Und dann ist die Polizei aber patrouilliert. Ich weiß nicht, hat der Taxifahrer oder irgendjemand gesagt, dass es noch mehr Leute gibt? Und dann haben wir gesagt, hier, wir können es vergessen. Dann waren wir wieder im Hotel und haben gedacht, okay, wir können hier einfach, weiß nicht, was sollen wir hier machen?
Ja, was machen wir überhaupt hier? Ja, das stimmt.
Du hast gesagt, der erste Versuch.
Ja.
Genau.
Ihr seid dann einfach wieder losgefahren.
Dorthin dann nicht mehr. Aber wir haben es dann eben mit einem Taxifahrer, mit dem wir gefahren sind, haben wir uns sehr gut verstanden, weil er dann irgendwie doch spitz gekriegt hat, was da abging und dann plötzlich sehr offen wurde. Also davor war er sehr, ich fahre jetzt halt irgendwelche Touristen durch die Gegend und dann auf einmal war er sehr offen und hat auch angefangen zu erzählen, was er für Struggles erlebt hat in Algerien, dass er durch... Ja, es gab mal einen Vorfall bei ihm in der Firma, er hatte eine eigene Firma und wegen diesem Vorfall wurde ihm alles genommen und jetzt kann halt seine Familie auch gewisse Dinge nicht mehr machen. Also das ist wie so eine Art Sippenhaft, also wenn du Blödsinn machst, kann deine Familie gar nichts mehr machen. Also die können keinen eigenen Laden mehr eröffnen, sie kriegen kein Visum für irgendwas, also Du bist verantwortlich für deine ganze Familie. Und ja, er wollte eigentlich nur noch raus aus Algerien und hat deswegen sehr offen gesprochen und hat uns dann auch geholfen. Also mit seiner Hilfe haben wir dann Bauern kennengelernt. Mit seiner Hilfe sind wir in Schlachthöfe gekommen. Ohne diesen persönlichen Kontakt hätten wir genau gar nichts erreicht in Algerien.
Triggerwarnung. Ich melde mich aus dem Schnitt des Pure Leben Podcasts, weil in den folgenden 7,5 Minuten wird nun die grausame Schlachtung von Rindern in Algerien erläutert. Wenn ihr das nicht hören wollt oder könnt, stoppt jetzt, überspringt bitte dieses Kapitel und steigt bei Minute 50 und 30 Sekunden wieder ein. Ansonsten geht es nun weiter mit dem Kapitel Schlachthäuser in Algerien.
Stichwort Schlachtung. Also jetzt seid ihr da in Algerien, habt größten Beef mit der heimischen Polizei und das klingt alles nicht besonders nach einem Land, wo ich als Tourist hinfahren möchte. Streiche direkt von der Liste. Jetzt hat man schon das Leid auf dem Weg so im Kopf und alles und jetzt kommt's in diese Schlachthöfe. Weil nur deswegen sind die Tiere ja da, oder? Also um aufzubauen.
Um Milch zu geben.
Milch zu geben.
Ja.
Und wer wird geschlachtet?
Naja, die dann schon auch.
Schon auch. Letztendlich. Okay.
Und eben leider relativ bald schon, weil sie sehr bald schon zu wenig Milch geben und nicht mehr schwanger werden.
Wie, ihr wart dabei, oder? Ihr habt das gefilmt, die Schlachtung. Was war das für ein... völlig abstrakter Moment, da dabei zu sein.
Das lasse ich dich erzählen.
Ja, also dieses Mal war das Team anders verteilt. Wir waren die drei Männer im Taxi, sage ich mal so. Also der Tom von Respektiere, der Dr. Cheng, der Tierarzt, aus Mauretanien und im zweiten Taxi die Ann-Kathrins. Und ich habe dann, ich weiß noch, wir haben diese Schlachthöfe gefunden, also es gibt auch kein Telefonbuch so wirklich, wo man oder irgendwelche Firmenbücher, wo man Google so Sachen Maps einfach findet. Schwierig. Also auch Adressen sind schwierig dort zu finden. Also es gibt oft keine konkreten Adressen. Man muss sich hinführen lassen von jemandem.
Wie habt ihr das gemacht?
Also wir haben Schlachthöfe gesucht und es waren dann eigentlich zwei sehr moderne Schlachthöfe, die da auch schon im Internet aufgeschieden sind. Und der Weg dorthin, es war keine befestigte Straße, es war einfach nur Erde, Sand und es war sehr außerhalb. Und es war sehr viel Müll, es war sehr für uns schon ein bisschen beunruhigend,
sagen Slum, wir so. Wie ein Slum.
Ja, so ein bisschen, kann man sagen, ja. Und sind dann dorthin gefahren und der Dr. Cheng, der Arabisch spricht, hat dann dort gefragt, bei dem Schlachthof, wo wir reingehen können, ob wir es anschauen können. Und da gab es dann aber Diskussionen und die Stimmung war nicht so gut. Also die wollten, dass wir gehen. Es waren Arbeiter und ich habe dann geschrieben, eben danke, Kathrin, bitte kommt nicht nach, bleibt einfach stehen irgendwo, kommt nicht nach. Weil der Dr. Cheng dann schon seine Hände in die Höhe getan hat und wir sagten, okay, es ist irgendwie jetzt irgendwas ist ein bisschen nicht so okay. Und dann
also so in die Hände, wie genau, man genau, die Hände
so,
hochmacht.
So, genau, und dann, okay, wir gehen so, okay. Alles gut, so, genau.
Ist nicht
wir sind unbewaffnet.
Okay, genau. Okay, ja. Ich frage mal. Na.
Und dann hat der Dr. Cheng gesagt, nichts zu machen, wir müssen gehen zum nächsten Schlachthof. Und dann hat der Taxifahrer gesagt, er fragt nochmal nach. Und ist dann rausgegangen und dann sind wir rausgegangen und wir wissen nicht wie, aber hat es geschafft, dass wir den Schlachthof besichtigen können, dass wir den anschauen können. Und wir waren früh unterwegs, weil nur in der Früh geschlachtet wird am Vormittag.
Was ist früh?
Wir sind um 5 auf, glaube ich, genau, und waren dort vor 7, Viertel vor 7, sowas. Es war eben ein bisschen außerhalb auch von den Städten. Und wir haben rein dürfen. Und ich so, okay, wir wollen eh rein, aber irgendwie will ich auch nicht rein. Und wir sind dann diesem Schlachthofbetreiber nachgegangen, in den Schlachthof rein. Und beim Reinkommen waren dort einfach Rinderköpfe wahllos am Boden. Das war schon sehr viel Blut. Rinderköpfe waren einfach dort.
Am Boden?
Genau, einfach am Boden.
Ist es, also Köpfe von, ich kenne mich nicht aus in der Schlachterbranche, aber ist das üblich?
Nee.
Normalerweise gibt es Behältnisse für Köpfe, Beine, Teile. Und dann haben wir die Schlachtung von Schafen uns angeschaut als erstes.
Also, gute Frage. Was wird da alles geschlachtet?
Schafe und Rinder.
Schafe und Rinder.
Genau. Okay. Ja. Und wir durften nicht filmen. Ich habe mit dem Smartphone diese Schlachtung von den Schafen gefilmt. Ich habe es einfach laufen lassen und in der Hand gehabt.
Hat da keiner was gesagt?
Nein, das war unauffällig.
Okay.
Sag ich so, genau.
Okay, so aus der Hüfte raus.
Ja, quasi. Ja, genau. Mhm. Das war auch so eine Entscheidung, soll ich es machen, soll ich es nicht machen, weil wir dürfen es ja nicht, sollen wir es trotzdem filmen, obwohl die Person das nicht will. Und ich habe gedacht, ja, ich komme nicht so oft nach Algerien und ich muss es haben einfach und ich muss es dokumentieren.
Ich wollte gerade sagen, ihr habt eine Mission, es gab ein Ziel. Ohne Material kommt der Journalist nicht nach Hause, komme was wolle, oder?
Genau, und ich war in der Situation auch so in einem Tunnelblick, dass es mein Kopf eigentlich nicht aufgenommen hat, was die Kamera aufgenommen hat. Das habe ich dann eigentlich zu einem großen Teil erst im Nachhinein gecheckt, was da genau passiert ist. Und wir sind dann zu den Rindern übergegangen, wo die Schlachtung der Rinder war. Und es gab dort so eine Trommel, wo die großen Rinder reinbracht wurden. Also die werden dort reingetrieben, reingezwungen, kann man sagen. Und diese Trommel dreht sich dann dreht die Rinder auf den Kopf und dann wird die Halsschlagader aufgeschnitten.
Ist es Schächten?
Das ist eine Schlachtung ohne Betäubung, ja genau.
Einfach zack und dann ausbluten?
Genau, also es wird dort aufgesäbelt, also es war nicht nach dem Ritus wirklich, weil ja eigentlich mit einem Schnitt dann die Kehle durchschnitten werden müsste, aber es war ein Gesäbel. Also es war mit mehreren Stichen und Schnitten wurde die Hauptschlagader eröffnet.
Okay.
Und die Rinder wurden direkt im Anschluss aus diesen Trommeln rausgeworfen.
Also noch lebend irgendwie?
Noch lebend, oder? Ja genau. Die wurden nicht betäubt, die werden bei vollem Bewusstsein reingebracht, dann bei vollem Bewusstsein auf den Kopf gedreht, was schon sehr viel Stress ist für ein Rind natürlich. Und dann wird die Kehle eben aufgeschnitten und dann wird das Rind wieder rausgelassen auf den Boden. Und wir haben das mit dieser Trommel bei etwa 3 Rindern gesehen und die wollen halt, sobald sie raus sind, wollen sie aufstehen wieder. Und das hat auch zum Teil funktioniert, aber die Kehle war halt bis mehr als zur Hälfte aufgeschnitten. Also der Kopf ist nur so rumgewackelt. Und man hört die Rinder auch noch atmen. Also die atmen durch die Luftröhre, die auch aufgeschnitten wird dabei. Und man hört halt dieses Röcheln. Das ist sehr, sehr markant. Auch dort war das in diesem Schlachthof. Also das Röcheln der Rinder, es wurden dann immer mehr. Es wurden dann 3 geschlachtet nach der Reihe in dieser Trommel. Und die haben dann alle noch gelebt während der Zeit. Gleichzeitig wurden andere Rinder reingebracht, die in dem Raum zu Boden gezwungen wurden von mehreren Männern und dann dort geschlachtet wurden.
Ich weiß, du hast schon in deiner Vergangenheit beim VGT einiges auch gesehen. Also wirklich. Aber das sind unvorstellbare Bilder, die du gerade skizzierst. Was macht das mit einem? Also in dem Moment wahrscheinlich, wie du gesagt hast, Tunnelblick und man kann es gar nicht greifen. Es fährt an einem vorbei, der Film quasi. Aber was macht es im Nachgang? Also auch jetzt, wenn wir darüber sprechen, wenn man die Bilder wieder hervorruft, muss man das vielleicht Menschen wie ihr sein, die diesen investigativen Journalismus betreiben, weil sonst jeder andere zerbricht an solchen Bildern, hat Albträume? Ich weiß, wie geht's da einem?
Ja, Albträume gab's. Ja, man checkt es erst im Nachgang auf jeden Fall. Also es ist auf der einen Seite natürlich das Leid, das man sieht, das auch der Schlachthofbetreiber selber bestätigt hat. Also er wollte weggehen von dort und ich wollte noch länger stehen bleiben. Also eigentlich wollte ich es nicht, aber ich wollte noch länger filmen und habe ihn dann dumme Fragen gestellt, wie alt die Rinder sind, irgendwas über den Schlachthof, wie modern der ist, wie viel da gekostet hat, keine Ahnung. Und er hat dann gesagt, eben, dass das mit der Trommel die neue Methode ist, die moderne, und das andere im Raum eben die traditionelle.
Aha.
Und er hat zweimal gesagt, as you can see, the animals suffer. Und the animals suffer. Und ist so.
Sie leiden, ja.
Ja, genau, sehe ich. Also, dass er Englisch kann, war im ersten Moment für mich auch wieder ein Schock, weil ich nicht wusste, was unsere Story ist, also wieso wir reingekommen sind überhaupt, weil es auf Arabisch war.
Das war meine nächste Frage eigentlich.
Genau, und dann habe ich so getan, als würde ich nur wenige Wörter verstehen. Genau. Ich weiß bis heute nicht, was die Story war, ehrlich gesagt.
Das hat auch keiner gefragt, oder? Oder hat jemand gefragt?
Das hat niemand gefragt, zum Glück.
Was da 4 Mitteleuropäer mit dem Handy und was man halt so macht, wenn man... Ja.
Was man genau macht, wenn man im Schlachthof ist.
Vielleicht ja. War es einfach der Überraschungseffekt auch.
Die haben einfach schlichtweg nicht damit gerechnet, dass da jetzt junge, mittlere, alters, alles querbeet, Leute kommen.
Ist so, ja.
Und filmen.
Okay. Und nochmal, wie man damit umgeht.
Ja, bitte. Ja.
Ich meine, die Hauptmotivation, stehen zu bleiben und sich das anzuschauen, ist halt, dass man hofft, dass man das Videomaterial rausbekommt. Mhm. Dass man das Videomaterial dann teilen kann mit Menschen.
Ich habe ja aus diesem Videomaterial Bilder. Mhm. Also ich habe hier ein paar Sachen vor mir. Ich habe es in Schwarz-Weiß ausgedruckt.
Das ist eine weise Entscheidung.
Ja, das wäre sonst sehr rot geworden. Ich sehe da interessante Persönlichkeiten. Ich sehe da viele interessante Dinge. Wir reden jetzt ja auch immer, wir sind im Podcast. Wir können uns zwar sehen, hier im Podcast auf YouTube, und wir hören uns, aber eure Arbeit als The Marker, von der wir jetzt hier sprechen, die ist jetzt ja auch zu sehen auf euren Kanälen, oder? Also jeder, der das Ganze sich jetzt anschauen möchte, auch was der Tobi und Ann-Kathrin erzählt haben, das gibt es auf den Netzwerken von The Marker, die wir natürlich auch zur heutigen Episode verlinkt haben. Aber noch eine entscheidende Frage, die langsam den Abschluss der heutigen Spezialfolge mit The Marker darstellt. Wieso? Also so eine Grundsatzfrage, wieso findet es trotz all dem Leid und Tierschutzgesetzen und Deutschland, die nicht mehr nach Algerien quasi exportieren, Österreich schon, warum findet all diese Qual statt?
Das ist eine Frage, die wir uns auch stellen, weil wir wissen, dass seit Jahrzehnten über dieses Leid dieser exportierten Tiere berichtet wird und dass allen Behörden, allen Verantwortlichen, allen PolitikerInnen, allen Amtstierärzten, die diese Transporte bewilligen müssen, denen ist das allen klar. Die wissen genau, was da passiert. Die wissen, dass ein Herdenaufbau in diesen Zielländern nicht stattfinden kann. Die wissen, wie diese Tiere gehalten werden. Sie wissen, dass die Tiere leiden. Sie wissen, wie die Tiere geschlachtet werden. Und trotzdem verändert sich einfach so wenig. Und das ist für mich eigentlich das Allerschlimmste an der ganzen Sache. Also die Bilder sind furchtbar, ja. Aber wie Tobias schon gesagt hat, wir machen diese Bilder, damit sich etwas ändert. Wenn sich aber dann nichts ändert und dieses Leid einfach weitergeht, das ist furchtbar. Und das ist etwas, das könnte einfach zum Beispiel der Gesundheitsminister mit einem Papier beenden. Einfach so. Er könnte das machen. Er könnte einfach schreiben, okay, wir wissen jetzt zum wiederholten Male, wie es den Tieren in den Zielländern ergeht. Wir wissen, wie fürchterlich schon die Transporte allein sind. Deswegen möchten wir nicht mehr, dass dorthin exportiert wird. Im Prinzip hat das neue Tierschutzgesetz, die neue Tiertransportnovelle, ja genau das schon vorformuliert. Das heißt ja, der Export in Drittländer ist verboten. Und dann kommt aber wie so oft bis auf. Und so macht es Österreich die ganze Zeit. Die Anbindehaltung von Rindern ist verboten. Es sei denn, Tiere sind nicht mehr als Sachen, Tiere sind keine Sachen. Aber bis auf Weiteres als Sachen zu behandeln. Und genau das merkt man die ganze Zeit durch. Da ist einfach der Mut nicht da. Dabei bin ich überzeugt davon, dass der allergrößte Teil der Menschen, der dahinter steht, auch in der Bauernschaft, wenn sie wissen, wenn sie sehen dürfen, wie die Tiere leiden, dann wollen sie auch nicht mehr exportieren. Jetzt muss aber die Politik kommen und da auch einen Riegel vorschieben und sagen, so, ab heute nicht mehr. Genauso wie es Deutschland gemacht hat, genauso wie es andere Länder machen. England wollte das ja auch machen. Und dann muss natürlich eine Alternative her, weil der Hauptgrund, warum exportiert wird, ist nicht, weil wir uns denken, ja, Entwicklungshilfe, die Leute dort sollen auch so tolle Milchkühe haben, die so viel Milch geben. Nein, der Hauptgrund ist, dass wir hier viel zu viel Milch produzieren. Vorarlberg produziert 177% Käse, also fast doppelt so viel, wie wir eigentlich bräuchten. Cool, jetzt haben wir ein Exportprodukt, können wir viel Geld machen. Ja, super. Das Dumme ist nur, was bedeutet das? Das bedeutet, um so viel Milch für so viel Käse produzieren zu können, muss ich viele Kälber produzieren, weil eine Kuh gibt nur dann Milch, wenn sie ein Kalb zur Welt gebracht hat. Ich gebe gerade auch keine Milch, ich habe kein Baby. Das funktioniert genau gleich. Und damit es wirtschaftlich gesehen genug Milch gibt, muss eine Kuh etwa jedes Jahr ein Kalb zur Welt bringen. Und jetzt sind diese ganzen Kälber einfach im Weg. Sind zu viele halt einfach, weil die männlichen Kälber, das haben wir in der Vergangenheit schon aufgezeigt mit dem VGT, die werden exportiert zur Mast in andere EU-Länder und kommen auch dann nach der Mast weiter in Länder wie den Libanon, wo sie dann ebenfalls ohne Betäubung geschlachtet werden, haben wir ja schon aufgezeigt. Aber auch die weiblichen Nachkommen von einer Milchkuh sind zu viel, weil ich kann nicht die Milchkuh nach ein paar Jahren schon wieder durch ihre Tochter ersetzen. Dann würde ja die Milchkuh noch früher getötet werden, als sie eh schon wird. Oder die Milchkuhherde würde sich die ganze Zeit verdoppeln. Das heißt, ich habe jetzt zu viele Kühe und wir hatten halt irgendwann mal die tolle Idee, machen wir doch Geld aus denen, exportieren wir die doch irgendwo hin. Und das ist der Grund, wieso wir die exportieren. Nicht, weil wir den Leuten dort helfen wollen, sondern weil wir zu viele Kühe haben und damit Geld machen wollen und den Markt entlasten wollen. Das ist der Grund. Das heißt, man muss den Bauern einfach eine Alternative bieten und man muss runterkommen von diesem exorbitanten Milchkonsum und Milchproduktion. Das ist einfach zu viel, das hält die Umwelt auch nicht aus.
Wir sind ja zwar ein globaler Podcast mittlerweile, aber zeichnen in Vorarlberg auf. Und hier wird die Milch, der Käse höher gehalten, ich würde sagen höher als der Herrgott persönlich für manche.
Ja.
Ist es nicht ein Kämpfen gegen Windmühlen? Oder ja. Ein Don Quixote, der da gegen die Windmühle kämpft und ihr seid mit der Lanze unterwegs und könnt immer nur wieder mal ein bisschen pinschen und aufzeigen. Aber man muss Grundoptimist sein, das zu machen, oder? Weil sonst macht man es wahrscheinlich nicht. Weil ja. Lobbyisten, Politiker, das ist ja ein Konstrukt. Hat man da, also das wäre auch noch so eine Frage, hat man da nicht Angst? Also ganz ehrlich, wenn man Dinge aufzeigt und Menschen an ihrer Grundlage sägt, ihre finanziellen, wenn man Systeme verändern möchte, immer irgendwer hat plötzlich weniger Geld und findet es ganz, ganz doof, dass er weniger Geld hat. Ist es nicht so, dass man dann irgendwie sich manchmal denkt und sich vielleicht nochmal zweimal in der dunklen Gasse irgendwie umdreht? Nur eine Frage.
Also wir wollen ja nicht selber mit der Lanze rumlaufen, sondern anderen Menschen Lanzen geben. Mhm. Also in Form von Informationen, mhm. In Form von Bildern, von Daten und Fakten. Weil sich diese Lobby oder das System auch so hält, weil es viel Information gibt oder zu einem großen Teil auch keine Informationen gibt. Und man sagt halt, es war immer schon so und die werden halt exportiert, aber weiter als Export denkt man da nicht. Also man hat die Bilder nicht im Kopf, man weiß nicht, was mit den Tieren dann passiert. Und wir denken oder wir wollen quasi andere Leute kämpfen lassen.
Okay,
also
ja, ihr zeigt auf,
und deswegen,
ihr sagt, so Freunde, hier ist es.
Ja.
Genau, und es ist ja nicht so, dass wir den Vorarlbergern und Vorarlbergerinnen den Käse wegnehmen wollen, sondern wie die Ann-Kathrin gesagt hat, produzieren wir hier für den Export. Mhm. Und das bedeutet ja nicht nur, dass wir damit Kälber produzieren, die wir in Vorarlberg nicht mehr halten können, sondern dass wir auch Futtermittel dafür importieren müssen und dass diese Rinder auch Gülle produzieren und dass das einfach zu viel Gülle ist in Vorarlberg und die Böden werden weniger und ein Problem ist auch, dass einfach kein Platz mehr für die Gülle da ist und dass eine Überdüngung stattfindet und das ist halt ein Kreislauf, der, wenn man ihn unterbricht, nicht weniger bringt, sondern eigentlich schlussendlich mehr.
Ja.
Also wenn man zeigt, wir in Vorarlberg müssen nicht weltmarktfähig sein, also wir können es besser machen, wir müssen nicht mit anderen Ländern mithalten, die den Käse noch billiger produzieren können, mhm. die Kälber noch billiger verkaufen können, sondern wir entwickeln unsere eigenen Marken und Produkte und Ideen. Also ich glaube, es braucht einfach neue Ideen und nicht nur Sachen zu verbieten oder zu, sondern einfach zu zeigen, nee, anders geht es auch gut.
Ja. Und ganz ehrlich, jetzt hat es immer den, nur in Anführungszeichen, der VGT hat da viel, viel Arbeit, die ihr selber mitgetragen habt, gemacht, aber ansonsten ist das ja kein typisches ZIP2 oder ARD-Tagesschau-Thema, solche Berichte. Drum ist es umso besser, dass es jetzt noch neues Material quasi gibt, optisch, wie gesagt, sehr ansprechend aufbereitet, dass das Ganze einfach aufzeigt und sagt, so Freunde, so schaut die Welt tatsächlich aus, neben TikTok und Instagram-Videos, die auch lustig sind und auch ihre Daseinsberechtigung haben, aber manchmal ist es halt im Leben so, dass man manchmal die Äuglein aufmachen sollte und sehen muss, was hier alles auf dieser Welt passiert. Ihr seid da natürlich jetzt eine Veröffentlichung, geheime Agenda, Algerien. Da kommt sicher noch einiges mehr, oder?
Absolut.
Ja.
Also unsere Themen sind nicht nur Tierschutz, sondern auch Umweltschutz und Menschenrechte. Was wir hoffentlich jetzt auch in dem Podcast ein bisschen zeigen konnten, ist, dass es uns eben auch um die Umwelteinwirkungen geht, die da mit passieren und auch um die Menschen, die da mit drunter leiden. Das sind eben zum Beispiel auch die Bauern im Zielland, die sich das alles gar nicht mehr leisten können und dann in Existenznot geraten. Und es sind auch ganz viele andere Themen, wo dann vielleicht Umwelt- oder Menschenrechte noch mehr im Fokus stehen werden. Da haben wir schon eine ganz lange Liste an Dingen, die wir noch recherchieren möchten. Und wir möchten sie eben immer in Zusammenhang zeigen. Also wie beeinflusst dieses Thema all die anderen Themen mit? Was sind diese Hintergründe, die dazu führen, dass es überhaupt so passiert, wie es passiert? Wer ist da verantwortlich dafür? Wer müsste da auch was ändern? Das sind eben Dinge, die wir unbedingt aufzeigen wollen. Und da wird es noch einiges geben in nächster Zeit.
Ich sage schon mal herzliches Dankeschön für euren Einsatz, für euer Engagement und für euren Besuch heute hier in unseren heiligen Pure-Hallen. Schön, dass du heute auch mein Gast warst. In diesem Sinne, liebe Ann-Kathrin, und Dankeschön, lieber Tobias, dass ihr da seid. Es war heute eine spezielle Folge, die Sonderfolge mit The Marker. Und ein paar Sachen waren anders wie unsere Reihenfolge, würde ich sagen, war ein bisschen anders wie in den sonstigen Podcasts. aber eine Sache bleibt und die gebührt umso mehr heute eigentlich euch, nämlich das Schlussstatement. Ladies first, oder ihr fasst zusammen, eine Person spricht, ihr könnt euch das jetzt aussuchen. Ein letztes Der Gruß, bevor wir heute gute Nacht, guten Morgen oder guten Tag sagen, je nachdem, wann man zu oder zugeschaut und zugehört hat. Ann-Kathrin.
Ja, mit der Marke möchten wir, so wie man sich es vorstellt, Dinge markieren, mit dem Stift fett unterstreichen, hervorheben, einkringeln, ein Ausrufezeichen daneben setzen, die Markierung ins Buch reingeben, wo man reinschauen muss, aufzeigen, wo Probleme auf unserer Welt existieren und aufzeigen, wieso sie existieren. Was sind die Hintergründe? Und unsere Hoffnung ist eben, dass wenn Menschen unsere Geschichten gehört haben, gesehen haben, dass sie dann das Werkzeug an der Hand haben, um zu handeln und informiert zu diskutieren und auch selbst Veränderungen einfordern von der Politik. Wir hoffen, dass wir mit unseren Geschichten, wie du vorhin gesagt hast, den Mainstream erreichen, also den absoluten Großteil der Menschen, die schon irgendwie gemerkt haben, ja, es passt nicht so alles, aber die einfach noch nicht verstanden haben, was genau passt denn nicht und wie können wir das denn ändern? Wir hoffen, diese Leute erreichen zu können und auch Menschen zu erreichen, die tatsächlich an den Schalthebeln sitzen. Also Leute, die in wichtigen Positionen sitzen und die Politik vielleicht ein bisschen schubsen könnten und sagen könnten, Leute, kommt, machen wir es doch ein bisschen anders. Wir haben doch die Lösungen auf dem Tisch. Bitte lasst uns die auch umsetzen. Du magst auch noch was sagen.
Was soll ich noch hinzufügen? Also erstmal danke, Bernd, und das ganze Pure-Team für die Einladung, natürlich. Und ja, diskutieren, kritisch bleiben, hinterfragen. Ich glaube, das ist
eins das Wichtiges, Wichtigste. Eins noch. Ja? Wir sind ja ganz neu. Und wir haben ein Crowdfunding. Also vielleicht
mag, haben wir dafür noch Zeit,
irgendwer uns Geld geben, weil ich mag das überhaupt nicht, nach Geld zu fragen, aber wir sind jetzt in Vorleistung getreten. Wir haben mit unseren Ersparnissen diese ganze Recherche finanziert. Also wir haben in der Zeit nichts anderes gearbeitet. Genau. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, es hat euch was gebracht. Und wenn ja, vielleicht habt ihr ja
unsere Daten findet ihr auf der Webseite.
Genau.
Genau. Und die Website und alle Social-Media-Kanäle, auf die The Marker mit drauf ist, die gibt es natürlich, diese Links und Daten, die gibt es natürlich in der Factbox, wie immer, zum Podcast, in der YouTube-Videobeschreibung und da, wo ihr eben eure Podcasts jetzt gerade noch anhört, da findet ihr alles. Folgt den Zweien, den Vieren, den Fünfen, es sind ein paar mehr, aber die könnt ihr euch alle ganz toll auf Instagram anschauen. Das schaut immer ganz schick aus, wie ihr das da postet. Genau. Tolle Menschen, die tolle Arbeit leisten. Heute Ann-Kathrin Freude und Tobias Giesinger von The Marker, unsere Gäste gewesen. Und wir hören und sehen uns dann hoffentlich wieder in 2 Wochen. Zu einem völlig anderen Thema wieder. Wenn ich es jetzt schon wüsste, würde ich es euch sagen, aber lasst euch einfach überraschen. Es sind immer tolle Themen dabei. Vielleicht auch mal ins Archiv schauen vom Pure Leben. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Podcasts, wo ihr sagt, Mensch, ist super. Ich kann euch die ganzen Klimakleber und Klimaaktivisten Podcast auch immer ans Herz legen. Immer großartiger Spaß mit den Gästen. Und da haben wir schon einige tolle in unserer Bibliothek drin. Also reinhören, reinschauen, da wo es Video mittlerweile dazu gibt. Und dann freuen wir uns in 2 Wochen wieder. Gute Nacht, guten Tag, schönen Tag, wo auch immer ihr seid. Danke fürs Zuschauen und Zuhören.